School Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur März-Ausgabe. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir für einmal auf Hochdeutsch durch den Podcast. Ja, die Hand vor Augen nicht sehen. Gerne benutzen wir diese Redensart dann, wenn wir etwa von einem besonders dichten Nebel berichten wollen. Für einige Menschen hat diese Redensart jedoch eine ganz andere Bedeutung. Wer besagte Hand vor Augen nämlich nicht erkennen kann, ist höchstwahrscheinlich blind. Jazzcore hat in den vergangenen Wochen Schritte unternommen, um blinden Personen ein möglichst niederschwelliges, ja schwellenfreies Konzerterlebnis zu ermöglichen. Wir haben unsere Webseite auf ihre Barrierefreiheit überprüft oder eine kostenlose Ticketkategorie eingeführt für Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung. Wir achten nun darauf, dass keine Scheinwerfer unangenehm direkt ins Publikum leuchten oder die Wege zum Sitzplatz unnötig eng sind. Wir waren dabei so auf das Publikum fokussiert, dass wir beinahe die Musikerin vergaßen. Ja, und so fragten wir uns, wie arbeitet es sich eigentlich als blinde Musikerin? Wie studiert man als blinde Person Musik? Welche Hürden muss man nehmen und was können VeranstalterInnen tun, um blinden Musikerinnen das Leben zu erleichtern? Ich hatte großes Glück und fand in der österreichischen Bassistin Kira Moser die perfekte Gesprächspartnerin für all diese Fragen und viele mehr. Schnallt euch an, denn Kira ist nicht nur eine enorm versierte Musikerin, wie wir zum Schluss hören werden, sondern auch eine begnadete Interviewpartnerin mit vielen spannenden, unterhaltsamen, lehrreichen und prägenden Erfahrungen aus ihrem Leben als blinde Bassistin.
Jazz Cool Podcast. Jazz
Cool. Mein Name ist Kira Moser. Und ich wurde in Irland geboren, bin dort bis zu meinem vierten Lebensjahr aufgewachsen und dann nach Österreich gezogen. Ich habe eine irische Mutter und einen österreichischen Vater. Die haben sich kennengelernt, weil sie beide am Kreuzfahrtschiff gearbeitet haben. Also mein Vater hat in der Küche und Hotelmanagement gemacht und meine Mutter war zuständig für alle möglichen Dinge, Stewardess und so weiter und so fort. Und deshalb ist meine Familie relativ international und ich habe zwei jüngere Brüder, bin aber eben nach meinem vierten Lebensjahr die meiste Zeit in Österreich aufgewachsen und wohne jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren schon in Boston, Massachusetts in den USA. Ich bin vollblind geboren, heißt das. Vollblind wird definiert als du kannst deine Hand vor Augen nicht erkennen. Es ist eine genetische Augenkrankheit. Das heißt, dass wenn beide Eltern einen gewissen Gendefekt haben, dann kann das Kind zu 25%iger Wahrscheinlichkeit blind sein. Deshalb bin ich blind und der Jüngere von meinen zwei jüngeren Brüdern ist auch blind. Und ich sehe nur, wenn es Tag oder Nacht ist draußen. Also ich sehe keine Umrisse, keine Schatten, keine Kontraste, nichts. Was die meisten falsch machen, ist, dass sie glauben, ein Blinder möchte sehbehindert genannt werden, weil blind für manche Leute ein schmutziger oder falscher Ausdruck ist. Aber das ist die falsche Einstufung. Es ist nämlich so, dass blind zu sein eigentlich heißt, du siehst nichts oder du kannst die Hand vor Augen nicht erkennen. Und sehbehindert heißt normalerweise, dass du noch ein Restsehvermögen hast. Das heißt, du kannst zum Beispiel Farben oder eventuell auch Buchstaben erkennen. Und im Sport gibt es zum Beispiel 3 Einstufungen, B1, B2 und B3. B1 wäre vollblind, B2 wäre hochgradig sehbehindert und B3 wäre sehbehindert. Aber im Grunde sind sehbehinderte Menschen auch nicht unbedingt beleidigt, wenn man sie in die Kategorie blind steckt und Blinde auch nicht so beleidigt, wenn man sie in die Kategorie sehbehindert steckt. Aber im Grunde fällt es alles unter die Kategorie blind, weil ja, wenn man blind ist, funktioniert etwas mit den Augen nicht. Und es gibt natürlich andere Begriffe, wo Leute glauben, okay, das ist vielleicht besser, das zu verwenden. Zum Beispiel, du bist ja seheingeschränkt oder so irgendwas. Ehrlich gesagt ist es fast besser, einfach den direkten Begriff zu verwenden. Und wenn jemand schon länger blind ist oder einfach, ja, falls er gerade erblindet ist, psychisch damit gut klarkommt, dann hat keiner mit dem Begriff irgendein Problem. Alles, wo ich jetzt bin, habe ich hauptsächlich meinen Eltern zu verdanken, weil die Hauptrolle im Leben eines Blinden besteht eigentlich bei den Eltern, also in der Erziehung und im quasi Verhelf zur Selbstständigkeit, weil alles oder das meiste, was man so von der Erziehung zur Selbstständigkeit bekommt, auch im Fall eines sehenden Menschen, kommt von zu Hause und von wie die Eltern halt das blinde Kind behandeln und was sie dem Kind für Möglichkeiten geben. Und das ist, wie gesagt, bei einem sehenden Kind schon sehr wichtig, aber bei einem blinden Kind noch viel, viel wichtiger. Und es kann wirklich reichen von, man wird überbehütet, und ich kenne Leute, die haben bis zu ihrem 35., 36. Lebensjahr das Haus nicht verlassen können und wohnen noch immer bei ihren Eltern. Also verlassen schon natürlich, aber halt, sie wohnen quasi bei ihren Eltern. Und ich kenne Leute, die, ja, wie ich, halt einfach ins Ausland gezogen sind oder einfach ihr Leben leben. Und dass es so verheerend sein kann, beweist, dass halt die Eltern wirklich eine sehr wichtige Rolle spielen im Leben eines blinden Kindes. Ich sag genau wie jeder andere, nachschauen oder ich habe den Film schon gesehen oder oh, it's so great to see you zum Beispiel im Englischen, weil es ist unmöglich, das nicht zu sagen. Ich bin in einer sehenden Welt aufgewachsen und die Sprache ist für Sehende quasi entwickelt und deshalb verwende ich diese Sprache genauso, wie es jeder andere lernt. Und Menschen, die mich gut kennen, bemerken das überhaupt nicht mehr, wenn ich sowas sage, weil die sehen mich nicht als blinde Person, sondern die sehen mich einfach als Kira. Wenn jemand mich darauf aufmerksam macht, wenn ich zum Beispiel sage, freut mich voll, dich zu sehen oder so, und die sagen, zu sehen, haha, und ich sage, naja, ich sehe dich halt auf andere Weise. Also es ist, sehen kann ein Überbegriff sein für vieles. Und wenn jemand sagt, bist du blind, kann auch ein Überbegriff sein für vieles, weil bist du blind, kann einfach sein, dass man etwas nicht bemerkt. Musik war für mich schon immer ein selbstverständlicher Teil meines Lebens. Der Grund ist, dass eben für meine Familie Musik ein wichtiger Teil der Erziehung ist. Und vor allem, als ich mit 8 Monaten die Diagnose erhalten habe, dass ich blind bin, haben meine Eltern auch gesagt, okay, es ist voll wichtig für ein blindes Kind, Musik zu machen. Und zwar nicht nur für die Ohren, sondern auch für die ganze Fein- und Grobmotorik und für die Sozialisierung, also für die ganze Integrationsgeschichte und so weiter, weil Musik ist ja auch Gesellschaft. Also haben sie mich sehr, sehr früh in den Geigenunterricht mitgenommen, und dann ist es von dort an quasi sehr rund gegangen. Ich habe immer alle Möglichkeiten von ihnen bekommen, die ich wollte. Das heißt, wenn mich ein Instrument interessiert hat, dann haben sie mich das Instrument auch lernen lassen. Also ich habe dann später Klavier angefangen und Percussion und Blockflöte und Schlagzeug und immer viel gesungen auch. Und ich habe aber damals als Kind, also ich habe circa mit 3 zum Geigespielen angefangen, dann mit 7 oder 8 Klavier gespielt, habe auch Wettbewerbe auf der Geige gespielt, also auf der klassischen Geige, und dann halt Flöte und Schlagzeug und so Sachen. Dann habe ich immer als Kind schon gesagt, ich will nicht Musik studieren. Einfach weil es immer da war und weil es nicht so, ja, es war nicht so, es war immer ein Teil, aber ich habe nie so gefühlt, dass ich jetzt mit Musik mein Leben mir verdienen werde, also mein Geld mir verdienen, sondern ich habe immer gewusst, es wird ein Teil meines Lebens sein. Aber dann haben wir, als ich circa 13 war, eine Band gegründet mit meiner Familie, mit meinen zwei Brüdern und zwei Freunden von der Familie. Die hat Blind Brats geheißen, die Band. Und auf jeden Fall habe ich dann in der Band Bass gespielt, weil wir hatten keinen Bassisten. Und das ist so richtig Klischee, dass man so zur Musik kommt, ich weiß, oder vor allem zum Bass. Aber ja, mir hat das Bassspielen voll Spaß gemacht und ich habe mich dann in einem Borg, also in einem Oberstufengymnasium für Popmusik angemeldet. Das gibt's nur einmal in Österreich. Und weil mein Bandlehrer, wir hatten so einen Bandlehrer, den Stefan Masnack, der hat immer uns so alle zwei Wochen besucht und mit uns ein bisschen gejammt und so. Und der hat das vorgeschlagen. Und ich wurde dann in diese Schule aufgenommen, aber auch nur zufällig, weil denen hat ein Bassist gefehlt. Und ich war schon zu spät mit der Anmeldung dran. Aber ja, ich hatte das Glück, dass ich dann extrem dem Bass ausgesetzt wurde und auch sehr viel in anderen Bandprojekten Bass gespielt habe. Und in der Schule ist es sehr intensiv. Du hast eine Band in deiner Klasse, also die Klasse ist in zwei Bands aufgeteilt und du nimmst viel, also am Ende für die Matura nimmst du eine CD auf und du hast Musikproduktion und du spielst jedes Jahr zwei Konzerte. Und das war halt richtig cool und mir hat einfach ja die Rolle des Basses extrem Spaß gemacht und hat mir extrem viel gegeben. Teils, weil es musikalisch einfach die Verbindung zwischen Schlagzeug und Harmonieinstrumente ist und weil der Bass wirklich die ganze Band zusammenhält, aber auch, weil die quasi Community einfach so cool war in dieser Schule und weil ich wirklich so viele Freunde gewonnen habe durch Musik und weil man wirklich gemeinsam an etwas arbeitet. Und ja, dann habe ich mich entschieden zu studieren, Musik zu studieren, weil mir wirklich das Instrument eigentlich so viel gegeben hat. Studieren ist als blinder Mensch immer eine Herausforderung. Eigentlich ist jede Art von Bildung eine Herausforderung, weil man immer selber dafür arbeiten muss, dass man die Mittel bekommt, die man benötigt. Also für Inklusion ist eigentlich am Ende meiner Meinung nach immer die behinderte Person verantwortlich. Was sich teilweise ändert in der Gesellschaft, aber es ist einfach noch nicht weit genug. Also es dauert noch. Und ja, Podcasts wie dieser oder YouTube-Kanäle oder Influencer, die in der Öffentlichkeit stehen und quasi so Awareness-Geschichten machen, sind extrem wichtig für diese Entwicklung von Inklusion. Also ja, nochmal auch danke, dass ich hier sein darf, weil ich finde, das ist ein total wichtiges Thema und eine sehr wichtige Geschichte. Aber auf jeden Fall, die Uni, wo ich in Wien studiert habe, die Universität für Musik und Darstellende Kunst, hat kein Center, das wirklich für Inklusion verantwortlich ist. Ich glaube, sie haben jetzt seit ein paar Jahren eine Behindertenbeauftragte, die aber auch nicht unbedingt informiert ist. Die hat mich auch angefragt, was genau blinde Menschen benötigen würden, um dort zu studieren. Und es gibt in einigen Unis so Büros, die heißen oft zum Beispiel integriert studieren oder so und die helfen dann den behinderten Menschen halt die Mittel zu bekommen, die sie brauchen. Aber für Musikunis gibt es sowas eigentlich noch gar nicht. Und meistens, wenn man diese Leute anschreibt, also ich weiß, in Linz gibt es ein sehr gutes, in Graz gibt es ein sehr gutes, in Wien gibt es fast gar keins. Also es gibt eins auf der Hauptuni, das nicht so groß ist. Aber wenn man die Leute anschreibt, dann heißt es immer, oh, das ist kompliziert mit Musik, weil es gibt halt fast keine Software und so weiter und so fort. Die Wahrheit ist, dass es eigentlich in Österreich einfach nicht gut entwickelt ist oder generell in Europa. Viele Unis sind hinten nach mit der inklusiven Entwicklung quasi. Damals habe ich halt wirklich alles selber gemacht, mit den Lehrern sprechen und ihnen erklären, wie sie mich unterrichten sollen. Das ist halt auch spannend. Ich muss, bevor ich überhaupt unterrichtet werden kann, muss ich den Lehrer eigentlich unterrichten und ihm halt erklären, hey, das, okay, so machen wir das und so geht das. Und das, ja, kreiert halt auch eine ganz andere Unterrichtsatmosphäre und ein ganz anderes Startverhältnis von Schüler zu Lehrer und so weiter. Also es gibt ganz viele Themen in Inklusion, aber grundsätzlich habe ich alles wirklich selber gemeistert und auch softwaretechnisch zum Beispiel wusste ich halt gar nichts vom Thema Musik aufschreiben oder Musik aufnehmen. Hat man mir immer gesagt, es ist nicht möglich. Also so Software wie Pro Tools, Logic, Sibelius ist nicht barrierefrei. Und ich habe es auch geglaubt, weil ich kenne einige blinde Musiker in Österreich und die sind alle schon relativ connected und so, aber es weiß halt auch keiner wirklich was. Und das war schon sehr, sehr spannend, aber später hat sich das sehr geändert, weil ich dann aufs Berklee College of Music gegangen bin, eigentlich ursprünglich genau wegen dem Thema, also wegen Inklusion und wegen Barrierefreiheit. Es gibt nämlich dort einen Kurs, wo man lernen kann, wie man Musiksoftware verwendet. Ich habe den Kurs online entdeckt, als ich meinen Bachelor abgeschlossen habe an der MDW. Und es ist eigentlich nur ein Wahlfach, das empfohlen wird, wenn du als Blinder dich am Berklee College of Music anmeldest. Und ich habe halt das gelesen und sofort gewusst, okay, ich muss dorthin, weil ich wollte sowieso ins Ausland und studieren. Und das Berklee ist sowieso quasi die Pop-Uni mit der meisten Prestige auf der Welt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich doppelt und dreifach einen Grund, um dorthin zu gehen. Also grundsätzlich ist im Jazz so, dass es schon überhaupt mal ein bisschen weniger Notenmaterial gibt als in der klassischen Musik. Es wäre für mich sehr schwierig, in einem klassischen Orchester zu spielen, weil dort wirklich die Noten aufgelegt werden und man muss sofort spielen. In allen anderen Bereichen, selbst im Theater, wenn man zum Beispiel als Bassist im Theater spielt, bekommt man eigentlich die Musik immer im Vorhinein. Ganz, ganz selten, dass man die Musik erst bei der Probe bekommt. Was ich finde auch wichtig ist, dass man die Musik davor bekommt, weil man möchte sich die Musik gut aneignen, bevor man in die Probe geht, damit weniger Probenzeit notwendig ist. Und es ist sehr interessant, weil für mich eigentlich der Fakt, dass ich nicht lesen kann, grundsätzlich als Musikerin ein Vorteil ist, weil ich muss alles auswendig lernen. Und deshalb, wenn ich dann die Lieder spiele, die ich gelernt habe, kann ich mich viel mehr auf die Musik und auf die Ausführung konzentrieren, als wenn ich halt einfach alles lesen würde, dann konzentriert man sich halt zu einem großen Teil nur auf das Lesen. Und so habe ich halt meine ganze Aufmerksamkeit für die Musik. Aber es ist natürlich schon als professioneller Musiker so, dass es hilfreich ist, wenn man lesen kann. Somit vermisse ich natürlich das manchmal nicht wegen mir, sondern eher wegen anderen Menschen, also eher wegen der Ignoranz von anderen Musikern, weil andere Musiker mich oft nicht für Konzerte fragen oder ja, mir Engagements geben, und zwar deshalb, weil sie nicht glauben, dass es funktioniert oder weil sie einfach überhaupt nicht mal an mich denken, weil sie einfach die Idee haben, oh, die ist blind, ich kann ihr nicht einfach ein Notenblatt vor die Augen legen und sie liest das. Aber ich habe einfach, ehrlich gesagt, sehr, 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 sehr selten, also in 0,1 von 10 Fällen habe ich gesehen, dass man das direkt macht, weil wenn jemand möchte, dass sein Projekt gut wird, dann gibt er den Musikern das Material vorher. Und mittlerweile ist es auch so, dass man halt Demo-Aufnahmen von all seinem Material hat. Das heißt, man schreibt ja oft Noten in einer Notenschreibsoftware und dann kann man diese Notenschreibsoftware das auch abspielen lassen. Das heißt, man kann ein Audio exportieren und man kann sich das dann anhören, was man aufgeschrieben hat. Und das wäre das Mindeste, was jeder machen kann, wenn jemand Noten zur Verfügung stellt. Aber mittlerweile ist es sowieso im professionellen Bereich so, dass die meisten Leute sogar dann eine Demo-Aufnahme, also quasi mit digitalen Instrumenten produzieren und das dann halt auch noch hinzufügen zum Notenmaterial, damit man sich das auch anhören kann. Für mich ist es natürlich auch so, dass ich Noten lesen kann. Ich kann blind Notenschrift lesen. Meine Geigenlehrerin hat das extra gelernt. Für mich, um mir das beizubringen, die ist an die Blindenschule nach Wien gefahren und ich habe das dann gelernt, auch für den Theorieunterricht und so. Muss aber ehrlich sagen, ich brauche es jetzt nicht, weil kein anderer kann es lesen. Aber es war gut, es zu lernen und ich würde es jedem Blinden nahelegen, Blindennotenschrift zu lernen, einfach um die Erfahrung zu haben, Noten zu lesen, weil es ein ganz anderer Kanal ist, über den man Musik aufnimmt. Also grundsätzlich, Blindenschrift ist eben die Schrift mit den 6 Punkten. Die hat Louis Braille erfunden. Und Louis Braille hat auch später die Blindennotenschrift erfunden. Das heißt, die basiert auf einem System, das genau gleich ist wie die normale Schrift, mit den 6 Punkten. Und im Grunde ist es genau dasselbe. Also du hast 6 Punkte und hast verschiedene Kombinationen der 6 Punkte für verschiedene Zeichen. Und die oberen 4 Punkte sind normalerweise für den Notennamen, also H, C, D, E und so weiter. Und die unteren 2 werden verwendet für den Notenwert. Also ist es eine Viertelnote oder eine halbe Note. Und dann gibt es halt für alle möglichen Dinge, Zeichen, was diese Notenschrift auch ein bisschen kompliziert und umständlich macht. Also man hat dann oft für eine Note mit Artikulation und Dynamik und Punktierung und so weiter, hat man dann oft so 4, 5 Zeichen. Also es fühlt sich fast an, als würde man ein Wort lesen. Das heißt, es ist wirklich eine veraltete Variante, aber leider noch immer die gängigste Variante, um Noten zu lesen. Es hat einige andere Erfindungen gegeben, aber es ist leider keine wirklich etabliert geworden. Eine wichtige Sache ist auch noch zu sagen, ist, dass man als jeder, der ein Instrument spielt, das die Hände benötigt, kann sowieso nicht während dem Lesen spielen. Das heißt, als Pianist könnte man zum Beispiel eine Hand lesen und mit der anderen Hand spielen, aber es ist nicht ideal. Also ich kenne klassische Sänger, die Blindennotenschrift auch auf der Bühne verwenden, kenne aber sonst keinen, der Blindennotenschrift auf der Bühne verwendet. Ich kenne klassische Pianisten, die sie viel verwenden außerhalb, weil es halt einige Büchereien gibt. Auch in der Schweiz eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten hab ich schon gehört davon. Wo man halt die Noten bekommen kann, aber es verwendet wirklich fast keiner diese Notenschrift dann in Praxis. In Österreich, in Wien, als ich studiert habe, war Sibelius, was die Software ist, die ich sehr viel verwende, war noch nicht barrierefrei und ich wusste auch nichts davon. Also eine Version war barrierefrei, eine alte Version, die sie immer am Berkeley verwendet haben, aber das wusste natürlich in Österreich keiner. Deshalb habe ich alle Kompositionen, die ich komponiert habe für meinen Unterricht, im Kopf komponiert und habe das dann jemanden diktiert. Und jetzt kann ich aber meine eigenen Noten schreiben, seit ich am Berkeley bin, und kann auch meine eigenen Produktionen aufnehmen. Und ich kann jetzt eben auch, wenn mir jemand ein digitales File gibt, kann ich dieses öffnen und die Noten lesen. Das heißt, ich brauche nicht mal unbedingt eine Aufnahme, sondern wenn jemand nur das Sibelius-File oder ein digitales Notenfile hat, kann man mir das auch senden und mein Computer liest es mir vor mit einer Software. Ich habe viele Masterclasses und Kurse über Memorizing schon gemacht. Zwei wichtige Sachen. Eine Sache ist, dass das Gehirn ist wie ein Muskel. Das heißt, das Gehirn wird, wenn du es trainierst, wird das Gedächtnis quasi besser und schneller. Das heißt, wenn ich wirklich in einer sehr, sehr guten Routine bin und sehr viel auswendig lerne, dann bin ich wirklich, wirklich viel schneller. Und ich merke sogar bei mir, also ich bin generell schon schneller als eine sehende Person, aber wenn ich eine Zeit habe, wo ich viel Musik lerne, merke ich auch, wie wirklich sich das dann verändert. Es ist ungefähr so wie bei einem Sprinter, der halt in einer Zeit, wo er gerade in Saison ist, wirklich viel Spritzigkeit trainiert, damit er dann auch wirklich spritzig und schnell genug ist. Und die zweite Sache ist, das Gehirn braucht einen Filter. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie viele Lieder ich kenne und keine Ahnung, wie viele Jazzstandards ich kenne. Ich könnte mir eine Liste machen, was ganz praktisch ist für Jam-Sessions. Aber das ist für jeden so. Weil wenn man sich wirklich alles komplett merkt, dann wird es nicht funktionieren. Also das Gehirn funktioniert nicht genau wie eine Festplatte, sondern es priorisiert quasi verschiedene Dinge. Also man setzt Prioritäten und man muss da einen Filter haben. Das heißt, mein Kurzzeitgedächtnis ist extrem gut und extrem schnell. Und ich bin auch extrem gut in dem, wirklich sehr schnell etwas zu lernen und es auch wieder zu vergessen. Aber es gibt dann halt natürlich viele Dinge, die in meinem Langzeitgedächtnis sind, weil ich sie halt öfter gespielt habe und einfach mehr an denen gearbeitet habe. Ich habe kein absolutes Gehör. Mein Bruder hat absolutes Gehör. Das ist aber ein Zufall, wenn man absolutes Gehör hat, weil man wird damit geboren. Und es heißt auch nicht, dass man besser hört, sondern man hat einfach eine andere Art zu hören. Und ich finde auch nicht, dass es als Musiker unbedingt ein Vorteil ist. Es kann sogar ein Nachteil sein, wenn man zum Beispiel in einer anderen Tonart spielen muss, als die auf dem Blatt, auf dem Notenblatt steht. Also es kommt wirklich drauf an. Und eine Sache, die auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, viele Leute sagen, oh, du bist blind, du musst ja voll die Superpowers haben. Und ich sage dann, nein, eigentlich nicht. Es ist einfach nur so, dass ich gewisse Sinne besser entwickelt habe und dass ich ihnen mehr Aufmerksamkeit zukommen lasse. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig zu wissen, dass man das entwickelt und nicht automatisch hat. Das heißt, es kommt auch viel auf die Erziehung an und es kommt auch viel darauf an, wie viel man sich darum schert quasi. Grundsätzlich bei Konzerten ist das, wo ich am wenigsten Hilfe brauche, die Musik selber, was logisch ist, weil in der Musik sind wir eigentlich alle gleich. Wir spielen, wir hören, es hat eigentlich nichts mit den Augen zu tun. Das heißt, wir sind alle gleichberechtigt. Es gibt einige Dinge, wo natürlich Hilfe benötigt wird und das kommt auch komplett drauf an, wo ich performe oder wie die ganzen logistischen Umstände sind. Weil wenn ich zum Beispiel in einem Ort spiele, an dem ich schon war, oder wo ich zufällig den Weg hin kenne, dann komme ich dort selber hin. Also ich spiele zum Beispiel manchmal am Berkeley-Konzerte. Da fahre ich mit der U-Bahn selber hin, gehe zum Konzertsaal und stecke in den Amp meinen Bass ein und spiele ein Konzert. Es gibt aber halt auch die andere Möglichkeit, wenn ich halt in einer Performance-Venue spiele, wo ich noch nie war oder wenn ich zum Beispiel auf Tour bin, dann ist es natürlich so, dass ich zumindest in der Venue selbst Hilfe brauche, weil ich mich natürlich dort nicht auskenne und auch irgendwie dorthin kommen muss. Aber oft ist es sogar so, dass ich meinen Freunden sage, wo sie hingehen müssen, weil ich einen sehr guten Orientierungssinn habe und ich kann mich dann oft erinnern. Und ich bin dann so, hey, nein, wir müssen in die andere Richtung. Und die sind so, was? Okay. ich sehe das halt auch nicht so, dass ich blind bin und deshalb Hilfe brauche, weil viele von meinen Freunden haben auch kein Auto und würden auch nicht selber zu ihrem Konzert fahren. Das heißt, man tut sich da halt zusammen und sagt, hey, Schlagzeuger, kannst du mich mitnehmen, können wir gemeinsam hinfahren. Oder ich hüpfe einfach in ein Uber oder in ein Taxi und fahre zu meinem Konzert. Und genauso, wenn ich zum Beispiel irgendwo spiele, wo ich hinfliegen muss, vor 2 Wochen habe ich in L.A. gespielt und davor in New York und in Panama, da nehme ich halt einfach ein Taxi vom Flughafen dorthin, wo ich hin muss, und man spielt nie alleine, vor allem als Bassist. Also es wird noch ein paar Jahre dauern, bis ich eine Soloshow habe. Und selbst wenn ich eine Soloshow habe, dann werde ich mir einen Tontechniker mitnehmen oder einen Tourmanager oder irgend sowas. Also man ist eigentlich nie alleine, was ich an der Musik so cool finde, weil es wirklich Musik verbindet. Das finde ich so schön. Und ja, deshalb würde ich sagen, gibt es eigentlich nicht direkt einen Nachteil, außer dass ich halt einfach man halt einfach ein Auge auf mich haben muss, wenn ich zum Beispiel auf die Bühne möchte und mich dort nicht auskenne, dann hilft mir halt der Schlagzeuger oder der Pianist oder so. Aber das ist nicht ein großes Problem, weil es ist auch ein bisschen eine Gewöhnungssache. Wenn man weiß, dass man mich in der Band hat, denkt man einfach automatisch dran, ah ja, okay, und ich gehe kurz zur Kira rüber und wir gehen gemeinsam rauf. Ist ja wurscht, man muss ja sowieso auf die Bühne, also macht ja für keinen wirklich mehr Arbeit oder weniger Arbeit. Ja, also ich sehe das Publikum nicht, ich höre es und ich spüre es. Und ich weiß auch nicht unbedingt, wie groß der Raum ist. Manchmal, wenn ich auf einer sehr großen Bühne stehe, ist es mit der Orientierung ein bisschen kompliziert. Dann frage ich halt einen Kollegen, der mit mir spielt, hey bitte, falls ich irgendwie mich ein bisschen in die falsche Richtung drehe, sag mir Bescheid. Ich glaube aber, dass die Erfahrung für das Publikum sehr anders ist, weil oft wissen die Leute ja gar nicht, dass ich blind bin. Und ich bin nicht sehr ausdrucksreich, wenn ich jetzt spiele, also mimisch und gestisch vom Gesichtsausdruck her, sondern ich schaue halt einfach geradeaus, weil ich mich aufs Spielen konzentriere und ich habe jetzt nicht irgendwie Zeit, so die ganze Zeit herum zu lachen oder schauen oder irgendwas, und es macht für mich auch keinen Sinn. Und dann sind die Leute halt ein bisschen verwirrt oft, weil sie halt nicht wissen, warum steht die einfach so da und spielt aber so gut, aber sie hat einfach, sie bewegt sich nicht und nur ihre Finger bewegen sich. Und natürlich manchmal lache ich schon oder so, wenn halt irgendwas Lustiges passiert. Und dann kommen sie halt drauf oder man redet halt drüber so, ja, die ist blind oder so. Und ich merke dann halt schon eine sehr, ja, starke Reaktion dann oft vom Publikum, weil natürlich das halt für Leute faszinierend ist, dass ich blind bin und Bass spielen kann. Es ist einerseits voll nett und voll cool, andererseits auch voll komisch, weil es sollte nicht meine Blindheit ein Grund sein, warum jemand fasziniert ist, sondern eigentlich eher meine musikalischen Fähigkeiten. Das passiert ja oft auch mit Frauen zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau am Schlagzeug sitzt oder so, dann sind die Leute auch so, wow, die spielt voll gut. Und dann ist es halt so, sagst du das, weil sie eine Frau ist oder weil sie gut Schlagzeug spielt? Und genau so ist das halt auch bei mir als blinde Person. Sagst du das, weil ich blind bin oder weil ich gut Bass spiele? Und ich weiß, es ist immer beides, aber es wäre halt schön, wenn es nur das Bassspielen wäre. Aber wir arbeiten drauf hin. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg dorthin. Es kommt voll drauf an, ich habe Leute, mit denen ich spiele, mit denen es überhaupt keine Cues gibt, weil einfach alles so eingespielt ist. Aber es gibt auch Leute, mit denen ich spiele, wo ich halt natürlich auch Cues benötige. Und es ist halt, also ein Cue ist quasi das Zeichen, um zum Beispiel zum nächsten Teil zu gehen oder halt das Solo zu beenden oder so. Aber grundsätzlich ist es so, dass man kann musikalische Cues geben, die kann man sich ausmachen. Und es gibt auch im Spielen von Leuten Hinweise darauf, dass ihr Solo bald ein Ende hat, zum Beispiel. Viele Schlagzeuger, mit denen ich spiele, wissen auch schon, wie man mich darauf aufmerksam macht, dass eine nächste Section oder so kommt im Song, und spielen dann halt auch sehr, sehr deutlich. Was ich auch finde, dass das sehr wichtig ist zu lernen generell, dass man die Band akustisch leitet, zum Beispiel als Drummer, weil du hast ja, man sagt oft, der Drummer ist der Conductor, also der Dirigent, und der hat sehr viel Kraft, um quasi die Band wohin zu leiten. Und ja, viele Drummer, glaube ich, genießen das extrem, mit mir zu arbeiten, weil sie halt wirklich dann auch lernen oder mehr Aufmerksamkeit drauf fokussieren, dass sie halt deutlich spielen und wirklich deutlich auch diesen Bogen kreieren im Stück und dann halt weiter, um dann halt weiter zu kommen. Und ich habe schon auch mit verbalen Cues gearbeitet, aber wirklich nur so kleine verbale Cues, also ey oder irgend sowas, wo man halt einfach kurz was sagt und ich weiß dann ja eh, wo wir hingehen. Und wenn zum Beispiel vorne ein Bläser oder so ein Solo spielt und nicht reden kann währenddessen, dann kann das halt der Schlagzeuger oder der Pianist machen und man bekommt dann im Publikum fast überhaupt nichts mit. Und es ist auch so, dass es in vielen Jazzclubs, vor allem in der USA, wird auch voll viel herumgeschrien, also auf der Bühne oder im Publikum, und man merkt das dann halt fast gar nicht. Also ich unterrichte seit September 2024 am Berklee, habe auch vorher schon teilweise privat unterrichtet und gebe auch jetzt Privat- und Online-Lessons. Ich habe auch einen pädagogischen Abschluss in Wien gemacht, also mein zweiter Master ist quasi in Instrumental- und Gesangspädagogik, also ich habe sehr viel mich auch mit Unterrichten beschäftigt, nicht nur mit Performen. Und ich bin mir ehrlich gesagt zu 100% sicher, dass einer der Hauptgründe, warum ich die Stelle am Berklee mit 27 Jahren bekommen habe, ist, dass ich blind bin und dass ich einen anderen Zugang zum Instrument habe. Und den Zugang kann eigentlich keiner anbieten, der nicht blind ist und der nicht damit aufgewachsen ist, blind zu sein und Musik zu machen. Das heißt, das ist in Wahrheit der große Vorteil, den ich habe fürs Unterrichten. Das Einzige, das anders ist, ist, dass ich meinen Schülern kein Notenblatt hinlege. Ich erlaube ihnen aber definitiv, Noten zu schreiben, wenn sie das wollen. Und manchmal ermutige ich sie auch, dass, wenn sie zum Beispiel ein Solo von einem berühmten Jazz-Saxophonisten oder einer berühmten Jazzlegende lernen, dann ermutige ich sie auch, das Solo aufzuschreiben. Und der Grund ist, dass ich die Studenten so unterrichte, wie ich unterrichtet worden bin. Das heißt, ich vermittle so, wie ich selbst den Unterricht erhalten habe, weil ich glaube, dass das eigentlich der beste Zugang ist. Wir reden schon auch im Unterricht zum Beispiel über verschiedene Taktiken, um zu memorizen, also um Musik zu speichern, im Gedächtnis zu speichern. Und ich gebe ihnen auch sehr viele Übungen, die wichtig sind, um sich am Bass, am Griffbrett zu orientieren, ohne dass man hinschaut, weil da gibt es sehr, sehr viele Techniken und Übungen, die man machen kann, die überhaupt nichts mit dem Sehen zu tun haben. Ehrlich gesagt, gibt es keine Übung, die mit dem Sehen zu tun hat, außer es ist vielleicht eine aufgeschriebene Etüde oder so, aber selbst dann kann man sie lernen. Ja, und deshalb ist eigentlich das Unterrichten nicht wirklich anders, außer dass nicht unbedingt immer ein Notenblatt da liegt. Das Einzige, das natürlich schon ein bisschen anders ist, ist, dass ich die Mimiken und Gestiken nicht erkennen kann und dass ich sehr viel von quasi Rückmeldung des Studenten halte und sehr viel davon ausgehe, auch was er oder sie möchte und mir mitteilt. Und man kann an der Stimme auch sehr, sehr vieles ablesen. Vertrauen ist einfach wichtiger, also vom Studenten an mich und von mich an den Studenten. Und zwar Vertrauen, dass der Student das lernen möchte oder sich das holt, was er von mir auch braucht. Und ich sage zum Beispiel auch ganz klar am Anfang im Unterricht, hey, wenn du was wissen möchtest zum Thema Fingersätze, dann musst du mich bitte einfach fragen und ich sage dir gerne den Fingersatz, weil ich kann nicht einfach so den Studenten ausbessern. Aber ich bin jetzt auch schon sehr, sehr gut und in einer Routine, wo ich halt quasi auch merke, okay, das klingt nicht so fließend bei dem Studenten oder bei dem Schüler. Und da sage ich ihm lieber den Fingersatz nochmal, weil ich bin mir nicht sicher, ob er das richtig spielt. Also man kann das auch hören, wenn zum Beispiel eine Linie nicht richtig gespielt wird. Und dann gehen wir nochmal den Fingersatz durch und kommen eigentlich drauf, oh, der hat das anders gespielt. Also es gibt einfach verschiedene Wege der Kommunikation, aber dadurch lernen die Schüler auch extrem viel, weil sie halt einfach selber auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und sie wollen das dann auch, weil sie sehen bei mir quasi durch die Vorbildwirkung, dass es auch funktioniert. Ich habe meinen zweiten Master in Performance am Berklee Global Jazz Institute gemacht. Das ist ein Institut, wo man einen Master macht, der dort ein Jahr und es werden nur 20 Leute genommen und man bekommt ein Vollstipendium. Also das ganze Programm wird bezahlt. Und im Rahmen dieses Programms studiert man mit Jazzlegenden wie zum Beispiel John Patitucci, Joe Lovano, Danilo Perez und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele andere, mit denen ich das Glück hatte, zu arbeiten. Die kommen jede Woche, kommt einer und macht so Workshops und ist auch beim Ensembleunterricht präsent und arbeitet mit den Schülern. Und im Rahmen dieses Programms, es ist nicht nur ein Performance-Programm, sondern auch ein Master, wo es um Music und Social Change geht. Also was kann man mit seiner Musik bewirken, und was kann man damit verändern? Und zwar nicht nur im musikalischen Sektor, sondern auch in der Gesellschaft oder kulturell. Und man macht am Ende dieses Jahres ein Projekt, das normalerweise besteht aus Kompositionen, 4 bis 5 Kompositionen, die man im Studio aufnimmt und auch einer Recherche, also einem Research quasi. Und man präsentiert dieses Projekt dann am Ende. Das heißt, die Musik, die man schreibt, hat normalerweise was zu tun mit der Idee oder dem Konzept des Projektes, das man vorstellt. Und das ist halt auch die Idee, dass man mit einer Intention Musik komponiert und nicht einfach ins Blaue schreibt. Und da ist quasi das persönlichste Thema ist, das mich am meisten betrifft, von dem aber die wenigsten Leute etwas wissen, habe ich mich dazu entschieden, mit der Blindheit etwas zu machen. Und ich wusste sehr lange auch gar nicht, in welcher Form ich das machen werde. Aber mein Mentor Danilo Perez hat mich dann öfter darauf hingewiesen, dass es ja so viele Parallelen gibt in meinem Leben als blinder Mensch und meinem Leben als blinde Musikerin. Und deshalb habe ich dann angefangen, Parallelen zu suchen. Zum Beispiel, wenn ich ein Lied lerne, dann ist es ja sehr ähnlich, wie wenn ich einen Weg auswendig lerne. Also ich muss ja alle Wege auswendig lernen, den Weg zum Zug, zum Geschäft, zur Uni und so weiter und so fort. Und ich muss auch alles an Musik auswendig lernen, dass ich die Musik, die ich halt performen möchte. Und habe dann quasi ein bisschen über Memorizing recherchiert, habe dann auch ein Lied über Memorizing komponiert. Ich habe das dann mit, ich glaube, 4 oder 5 verschiedenen Themen gemacht. Ein anderes davon war Spatial Perception, also halt die Wahrnehmung des Raums. Und dann zum Beispiel auch noch das Kompensieren von Sinnen, also dass halt ein Sinn nicht da ist, dafür die anderen mehr verwendet werden. Und ja, das Projekt habe ich dann am Ende vorgestellt und habe dann das erweitert zu meinem Soloalbum, also zu meinem ersten Debütalbum. Das nennt sich Blind So What. Der Name ist deshalb da, weil ich gerne das Album als komplettes Projekt sehe und nicht nur als musikalische Veröffentlichung quasi, sondern ich sehe das gern wirklich als ein ganzes Projekt, um quasi mehr Bewusstsein für blinde und behinderte Menschen einerseits in der sehenden Welt zu kreieren, andererseits auch ein Role Model oder ein Vorbild für andere behinderte Menschen zu sein. Und halt natürlich eben der dritte Pfeiler ist, einfach mich auch musikalisch meinen Abdruck in dieser Welt zu kreieren. Ich möchte auch gerne, dass dieses Album oder dieses Projekt zu anderen Dingen führt. Also es soll wirklich nicht nur musikalisch mit Performances verbunden sein, sondern auch mit Dingen wie diesem Podcast oder Dingen wie, ich möchte gerne ein Mentorship-Programm kreieren für behinderte Musiker zum Beispiel, wo man halt eine Community aufbaut von behinderten Musikern und ihnen zum Beispiel die Möglichkeit gibt, eine Plattform zu haben, auch sich auszutauschen. Und ja, es gibt halt ganz viele verschiedene Dinge, die mir da halt durch den Kopf gehen und die dieses Projekt quasi initiiert hat. Und das Album kann man sich überall anhören, auf allen Streaming-Plattformen. Man kann es auch gerne auf Bandcamp kaufen. Und ja, ich bin wie gesagt dabei, Touren zu organisieren und man kann auf Social Media oder meiner Website auch up-to-date bleiben über Performances, die hoffentlich überall stattfinden werden. Ich habe meinen eigenen Podcast, der nennt sich auch Blind So What, genau wie mein Albumprojekt. Und ich habe diesen Podcast deshalb, weil ich gerne mehr Bewusstsein kreieren möchte für blinde und behinderte Menschen. Und ich glaube, der einzige Weg, um das zu tun, ist für blinde und behinderte Menschen offener zu sein und mehr darüber zu reden, wie es ist und wie man gewisse Dinge im Alltag meistert. Ich bin auch voll offen für verschiedene Ideen, die Leute haben für Themen, die ich in meinen Episoden des Podcasts behandeln kann und über die ich reden kann, weil oft komme ich selbst gar nicht drauf, über was ich eigentlich reden kann, weil für mich so vieles so selbstverständlich ist. Also ich bin auch sehr, sehr offen für Vorschläge. I am a person like you. Jeder behinderte Mensch hat andere Bedürfnisse und ich finde es total wichtig, dass man einfach nicht sagt, okay, hey, wir haben jetzt eine Rampe, wir sind barrierefrei. Oder, oh, wir haben jetzt eine Leitlinie, wir sind barrierefrei. Oder wir haben jetzt, keine Ahnung, eine Audiodeskription. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist fast nicht möglich, alle behinderten Menschen zufriedenzustellen. Das heißt, man kann schauen, dass man so viele Angebote wie möglich hat. Aber dann geht es halt wirklich darum, dass man einfach als Veranstalter offen ist. Und eine Sache für mich auch, wenn ich in eine Venue oder einen Auftrittsort hineingehe, ist es für mich total wichtig, dass ich weiß, dass jemand da ist und dass einfach dieses Vertrauen halt für mich auch von meinerseits aus auch da ist. Also wenn dann zum Beispiel zu mir jemand hinkommt, weil er mich mit meinem Blindenstock sieht und sagt, hey, ich wollte nur sagen, ich arbeite bei, keine Ahnung, bei der Rezeption oder beim Ticket Office oder so und ich wollte nur sagen, wenn du irgendwas brauchst, bitte kannst du hier oder hier hingehen oder diese Nummer anrufen. Wirklich offen sein, finde ich total wichtig, weil man einfach oft gar nicht nachfragt als behinderter Mensch, weil man halt auch keine Arbeit sein möchte für jemand anderen. Das habe ich auch in den USA sehr bemerkt, dass die Gesellschaft hier hat natürlich seine Tücken und hat nervige Dinge auch, aber eines, das wirklich, wirklich sehr verschieden ist, zu Europa ist, dass einfach diese Offenheit von den Leuten viel, viel mehr da ist. Also manchmal kann das auch ein bisschen oberflächlich wirken natürlich, aber meistens als blinde Person hilft mir das, weil wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, einfach so was Simples wie, ich bin im Klo und gehe raus und möchte meine Hände waschen und eine Sache, die wirklich in Europa, die ich oft bemerke, ist dieses Wegschauen. Also die Leute schauen weg, oh, ich bin dafür nicht verantwortlich, passt schon, und gehen. Und hier passiert es mir halt viel öfter, dass einfach gefragt wird, hey, brauchst du die Papiertücher oder die Seife ist rechts oder irgend sowas. Und ja, natürlich, manchmal ist es auch nervig, wenn zu viel gesagt wird, aber mir ist viel, viel lieber, jemand redet zu viel, als er redet zu wenig. Wir hören zum Schluss den Song The Call to See Beyond. In dem Song geht es wirklich darum, beyond zu schauen, weil oft, wenn wir eine Person treffen, dann sehen wir nur das, was wir äußerlich und visuell wahrnehmen. Und ich rufe mit diesem Song dazu auf, den Menschen als Ganze zu sehen und nicht nur das, was wir visuell wahrnehmen.
We have to see. This is the call.